Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Liegt es eigentlich an den Genen, ob man das Talent zum Arztberuf hat? Könnte man durchaus meinen, wenn man sich unsere heutigen Podcast-Gäste so ansieht. Mit mir an unserem runden Tisch in unserem Podcast-Wohnzimmer sitzen heute drei Menschen, die nicht nur das gleiche Blut verbinden, sondern auch der Beruf. Mir gegenüber sitzt Dr. Rainer Kolb. Er leitet seit 2022 die Abteilung für Lungenkrankheiten am Klinikum Welskirchen und gilt als einer der führenden Experten für Lungentumore. Links und rechts von ihm sitzen seine beiden Söhne. Sie sind auch beide Ärzte am Klinikum Welskirchen. Dr. Julian Kolb ist Chirurg und sein Bruder Dr. Patrick Kolb ist Gynäkologe. Wir sprechen also heute mit drei Medizinern aus einer Familie offen darüber, was sie geprägt hat, was sie antreibt, warum die beiden Söhne dem Vorbild des Vaters gefolgt sind und einen Beruf ergriffen haben, der einerseits mit großem Druck, Stress, emotionaler Belastung und vielen Herausforderungen verbunden ist und andererseits sehr hohe Anerkennung bekommt. Wir werden erfahren, was die wenigsten über den Arztberuf wissen, wie sich die Medizin in den letzten drei Jahrzehnten verändert hat und ob Serien wie Grey's Anatomy wirklich den Klinikalltag widerspiegeln. Wir sprechen über die Zukunft der Medizin, über künstliche Intelligenz im Krankenhaus und darüber, was einen guten Arzt wirklich ausmacht. Also, ich freue mich sehr, lieber Rainer, lieber Julian, lieber Patrick, dass ihr heute hier bei uns seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke.
Vielen Dank.
Man hat jetzt schon gehört, Sie haben alle drei so eine ähnliche Stimme. Das wird schwierig, aber wir kriegen das schon hin. Genau, jetzt weiß man natürlich als Arzt, was man machen muss, damit man gesund sein kann. Also oder wie man bestmöglich seine Gesundheit unterstützen kann. Die Frage ist nur, ob man das dann auch im Alltag so umsetzt. Und deshalb schauen wir uns mal an, wie schaut denn euer gesunder Lebensstil so aus?
Der Health Check.
Darin bin ich ein Vorbild für meine Patienten.
Also, wenn ich die Frage beantworten darf, ich denke, dass ein gewisses Maß an Optimismus mir eigen ist. Und Optimismus ist sicherlich auch etwas, was für die Patienten ein ganz wesentlicher Punkt ist. Und ich glaube, den kann ich auch ganz gut weitergeben.
Sehr gut, die Söhne stimmen dem zu, nehme ich an. Habt ihr geerbt vom Papa, oder?
Ja, also diesen Optimismus, glaube ich, haben wir beide geerbt. Ja. Und das ist natürlich auch was, was wir in unserem Alltag versuchen zu vermitteln und auch weiterzugeben. Ja.
Dann, das ist meine beste Ausrede, um keinen Sport zu machen.
Ich fürchte, das muss auch so ich beantworten. Die Söhne machen sehr viel Sport und die haben fast nie eine Ausrede, warum sie keinen Sport machen. Und ich habe immer dieselbe Ausrede, die natürlich immer gleich schlecht ist und das ist, ich muss so viel arbeiten. Natürlich ist es so, dass es oft auch ein bisschen Faulheit ist, aber ich versuche gerade in letzter Zeit auch wieder mehr Bewegung und mehr Sport zu machen. Ja, und die Burschen dann eben mehr, die machen sehr, sehr viel Sport, muss man sagen. Ich glaube, in jeder freien Minute, wenn sie nicht im Garten sind.
Welchen Sport macht sie?
Ich zum Beispiel mache in letzter Zeit sehr viel Ausdauersport. Also unlängst habe ich einen Halb-Ironman absolviert.
Ja, der Ausdauersport ist vielleicht nicht so meins. Ich bin mehr der Teamplayer der Familie. Nein, meine Sportarten sind vor allem Ballsportarten. Ja, also Fußball beziehungsweise Beachvolleyball jetzt im Sommer, auf den ich mich jetzt wirklich auch wieder freue.
Frühaufsteher oder Nachteule? Liegt das in der Familie? Ist das bei allen gleich?
Also ich bin eine früh aufstehende Nachteule, würde ich sagen. Ja, also ich mache beides. Und da lasse ich jetzt die zwei gar nicht antworten, das beantworte ich. Das sind also Nachteulen, definitiv.
Gut. Und
Frühaufsteher sind es also definitiv noch nie gewesen im ganzen Leben. Und ich glaube, das hat sich bis heute durchgezogen.
Ist es nicht genetisch bedingt, ob man eher Frühaufsteher oder Nachteule ist? Das hat mir mal ein Genetiker gesagt, wirklich? Aber keine okay. Ahnung, ob
das stimmt. Das haben wir wohl von der Mama geerbt.
Ja. Unsere Nachteule.
Thank you. Könnt ihr euch ihr jeweils noch an diesen einen entscheidenden Moment erinnern, wo ihr dann wirklich bewusst gesagt habt, ich ziehe das durch, ich möchte Arzt werden?
Schwierig. Ich denke, es ist mehr ein Prozess. Also da, wo man dann einmal reinlebt, dass man sich entscheidet, okay, man will diesen Arztberuf auch wirklich durchführen bzw. leben. Der eine Moment, wo es klar war, war nach der Aufnahmeprüfung. Da denkt man sich dann wirklich, okay, das ziehe ich jetzt durch, das ist jetzt meins und das wird meine Zukunft sein. Also wenn ich nach einem Moment gefragt werde, eher das. Die Entscheidung ist natürlich vorher gefallen.
Was hättest du gemacht, wenn du es nicht geschafft hättest?
Zu der Zeit habe ich noch Basketball gespielt. Da wäre ich gerade in den professionellen Bereich gerutscht. Das war dann die Entscheidung, weiter in Basketball spielen oder studieren gehen. Und schlussendlich habe ich mich für mich definitiv fürs Richtige entschieden.
Mhm. Aufnahmeprüfung gab es zu deiner Zeit, Rainer, noch nicht, aber...
Gott sei Dank. Gott sei Dank, das ist Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium, stehe ich prinzipiell sehr kritisch gegenüber, muss ich ganz klar sagen. Ich habe richtig gespürt, wie meine beiden Söhne diesen Beruf unbedingt ausüben wollten und jetzt stellt er vor, sie hätten die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Also dann könnte man eigentlich seinen Traumberuf möglicherweise nicht ausüben. Also da muss man schon sehr drüber nachdenken, ob das wirklich sehr gescheit ist. Gott sei Dank ist es gut gegangen und beide haben, so wie ich, in Innsbruck dann studiert.
Und nochmal ganz kurz, weil das finde ich sehr spannend, das Thema Aufnahmeprüfung. Das heißt, seid ihr der Meinung, dass dieser Test jetzt nicht wirklich Aufschluss darüber gibt, ob jemand die Berufung Arzt hat oder eben vielleicht doch nicht richtig dort aufgehoben ist?
Ich glaube, das lassen wir die beiden beantworten. Meine Antwort ist ein klares Nein, aber ich habe sie auch nicht machen müssen. Ja.
Meiner Meinung nach ist einfach der Beruf des Arztes so breit gefächert, ja, dass es sehr, sehr schwierig ist, da wirklich einen Test zu entwickeln, der das gesamte Spektrum des Berufes widerspiegelt. Ja. Man muss schon ehrlich sagen, es gibt auch Teile des Berufes, wo man zum Beispiel weniger soziale Kompetenz vonnöten ist, ja, weil man Laborarbeit verrichtet, Forschungsarbeit verrichtet, die natürlich extrem wichtig ist. Ja. Und dann gibt es wieder Teilberufe, wo das wichtiger ist. Ja. Und zu unserer Zeit hat sich der Test wiederentwickelt. Also zu unserer Zeit war es ein reiner Logiktest. Ja. Mittlerweile ist ja auch die soziale Kompetenz sozusagen in die Aufnahmeprüfung gerutscht. Und was natürlich im meiner Sicht sehr schwierig zu prüfen ist, wer dann geeignet ist für einen Beruf und wer nicht. Ja, also ich glaube nicht, dass ein einzelner Test so viel über die Zukunft als erfolgreichen Arzt widerspiegelt.
Und was hättest du gemacht, wenn du es nicht geschafft hättest?
Ganz schwierige Frage. Also im Gegensatz zum Patrick war für mich seit dem vierten, fünften Lebensjahr klar, dass ich diesen Beruf ausüben will, dass ich Arzt werden will.
Warum war das so klar?
Weil einfach diese Begeisterung vom Papa-Seite so ansteckend ist, ja, dass man wirklich dieses Gefühl bekommt, das ist eins der schönsten Sachen, die man machen kann im Leben. Ja. Und für mich als prägendstes Ereignis ist da hängen geblieben. Das war ja wahrscheinlich 4, 5 Jahre, wo andere Pippi Langstrumpf-Videos schauen, hat uns der Papa gezeigt, wie man einen Tumor aus der Luftröhre abträgt. Ja, und das ist so spannend, auch als Kind schon, dass sozusagen für mich ganz klar war, dass dem will ich nacheifern und das ist mein Ziel.
Wahnsinn. Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, ihr seid dann auch am Abend beim Essen gesessen und du hast erzählt, was im Klinikalltag war, schöne, aber wahrscheinlich halt auch traurige Geschichten oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich kann mich erinnern, ich war ja auch immer wieder dran, dass ich die Gute-Nacht-Geschichte erzähle am Abend. Wenn ich da das Märchenbuch aufgeschlagen habe, haben die beiden gesagt, Papa, erzähl uns was Gescheites, was hast du heute, im Spital gemacht? Und dann habe ich ihnen eben so ein bisschen Geschichte aus dem Spital, kindergerecht natürlich, erzählt. Also die traurigen, grauslichen Dinge dieses Berufes, die es leider Gottes auch gibt, die habe ich ausgespart. Die Erfahrungen machen sie jetzt selber. Aber ja, ich glaube schon, dass ich damals auch schon ein sehr begeisternder Arzt war und ihnen dementsprechend die Dinge auch so präsentiert und erzählt habe.
Das heißt, du hast sie dann auch immer unterstützt, dass sie diesen Beruf ergreifen und hast nicht gesagt, geh, macht's doch was, was nicht ganz so stressig ist.
Na, also prinzipiell hätte ich alles unterstützt. Ja. Ich bin der Meinung, dass das Leben muss man sehr global sehen und logischerweise ist der Beruf ein Teil, ein wichtiger Teil unseres Lebens und der muss in erster Linie Spaß machen. Und wenn was anderes Spaß gemacht hätte, dann wäre das genauso okay gewesen. Also ich glaube nicht, dass sich einer der beiden erinnern kann, dass ich jemals gesagt hätte, studiert Medizin. Das war keine Empfehlung, sondern das hat sich definitiv ergeben. Und ich wollte auch nichts empfehlen. Ich glaube, jeder selbstständiger Mensch muss sich selber entscheiden, was er machen will. Und das haben die beiden gemacht. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass sie es so gern machen wie ich.
Und glaubt ihr eigentlich, dass man dieses Talent für diesen Beruf in irgendeiner Form erben kann, dass einem das in die Wiege gelebt wurde? Oder geht es mehr um dieses Vorleben, um dieses Vorbildsein?
Ja, ich glaube nicht, dass da irgendeine Vererbung, dass es da irgendwas gibt an Genen, die man weitergibt. Also an das glaube ich definitiv nicht, sondern das ist schon ein gewisses Vorleben, das also dazu beiträgt, dass man dann ja auch dasselbe machen möchte.
Jetzt bist du schon seit 30 Jahren am Klinikum Wels-Christkirchen und seit 2022 leitest du die Abteilung für Lungenkrankheiten. Wenn dich jetzt ein, sagen wir, 6-Jähriger fragen würde, ja, was machst du denn da so den ganzen Tag? Wie würdest du das kurz beschreiben?
Ja, das kann man sehr kurz und relativ einfach beschreiben. Das, was ein 6-Jähriger versteht. Es kommen kranke Menschen zu mir, denen ich versuche zu helfen, dass sie wieder gesund werden. Und das ist ja auch schlussendlich das, was wir alle wollen. Ich würde ihm wahrscheinlich jetzt nicht das erzählen, dass ich auch sehr viel Bürokratie habe in meinem Beruf, weil deswegen habe ich ihn ja auch nicht ergriffen, sondern ich habe wirklich diesen Beruf gemacht, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass man der Menschheit da auch was sehr Gutes tun kann. Und wenn ich etwas der Menschheit Gutes tun kann, dann geht es mir selber gut. Also im Endeffekt kommt das ja alles wieder zurück.
Was hat sich denn in diesen 30 Jahren am meisten verändert oder entwickelt? Die Klinik, du oder der Arztberuf an sich?
Es hat sich alles entwickelt, Gott sei Dank. Auch ich habe mich natürlich entwickelt. Aber der Arztberuf hat sich schon auch sehr entwickelt, teilweise zum Besseren. Ich denke an die Arbeitszeiten, die wesentlich humaner geworden sind in den letzten Jahren. Es gibt ein Ärztezeitgesetz, das hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Das heißt, man ist also hat Nachtdienste gemacht und ist am nächsten Tag trotzdem im Spital geblieben und erst am nächsten späten Abend nach Hause gekommen. Also das war schon sehr, ja, teilweise auch unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh, dass sich das geändert hat. Wir haben jetzt vernünftige Arbeitszeiten das ist, glaube ich, was Entscheidendes, was sich also vom Arztberuf oder im Klinikum geändert hat. Natürlich, Medizin ist ständig im Fluss. Da hat sich maßlos viel geändert. Das muss man auch ganz klar sagen, egal welches Fach. Wie Julian kennt es von der Chirurgie, der Patrick von der Gynäkologie und ich von der Lungenheilkunde. Man muss also ständig am Draht bleiben, damit man die Entwicklungen auch entsprechend mitmacht. Und auch ein Grund übrigens dafür, dass dieser Beruf richtig Spaß macht.
Wenn man sich da jetzt so eine Abteilung ansieht, wie du sie leitest, das sind ja nicht nur die Ärzte, da ist ja auch das Pflegepersonal. Wie oder was braucht es denn da für ein gutes Zusammenspiel, für eine gute Zusammenarbeit und wie kannst du die als Primar, als Leiter fördern?
Ja, ich bin der großen Überzeugung, dass alle Menschen, die gern arbeiten, dass sie auch besser arbeiten. Das heißt, wenn ich irgendwas aus Leidenschaft und gerne mache, dann bin ich schon sehr nahe dran, dass ich die Sache auch gut mache. Und ich glaube, dass das lebe ich auch vor und versuche ich auch dem Team zu vermitteln. Ich glaube, gerade die Lungenabteilung ist ja durchaus bei uns auch bekannt, dass wir einen, ich nenne ihn ja ganz gern, den Lungen-Spirit leben Und der besteht natürlich schon auch darin, dass wir uns nicht nur sozusagen den traurigen Dingen widmen, die die Medizin leider auch mitbringt, sondern auch auch privat zusammensetzen, auch einen Teil des Alltags gemeinsam verbringt, dass man diskutiert mit den Leuten, dass man versucht einfach, dass man die Arbeitsstätte an der Lungenabteilung wirklich auch lebenswert macht. Und all das natürlich eingepackt in ernsthafte, manchmal auch strenge Vorgaben, die man machen muss, damit es zum Wohl des Patienten ist.
Jetzt hat jeder von euch eine andere Fachrichtung gewählt. Also einmal haben wir die Lungenkrankheiten, die Frauenheilkunde und die Chirurgie, Allgemeinchirurgie. War das irgendwie so eine Bedingung, damit kein Familienwettstreit entsteht?
Also da kann ich ganz klar sagen, nein. Also ich glaube, dass ich sowohl mit dem Papa als auch mit meinem Patrick als Kollegen sehr, sehr gut leben könnte. Ja. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein sehr tolles Miteinander wäre. Aber es haben sich einfach dann trotzdem die Interessen in verschiedene Richtungen entwickelt, beziehungsweise für mich war es ganz klar, ich möchte etwas eher in die handwerkliche Richtung machen, was ja die Chirurgie eindeutig ist. Und das macht mir unglaublich Spaß und ich glaube, das war einfach für mich die Entscheidung. Aber zur Frage zurück, ich könnte wirklich mit beiden sehr gut als Kollegen leben.
Und kann man sich diesen Entscheidungsprozess, welche Fachrichtung man macht, eher so als langen Prozess vorstellen oder ist es sehr schnell dann klar, in welche Richtung es geht?
Für mich gesprochen, ich wusste immer, ich will was Chirurgisches machen. Ja. Danach dem Studium war ich mir noch nicht ganz sicher, welches Fach es sein soll. Für mich war wichtig das Umfeld auf der Abteilung. Und ich habe dann deswegen auch den Turnus für eine Zeit lang gemacht, also für 2 Jahre. Und wie ich auf der Gynäkologie war, dann ist eigentlich schnell gegangen. Also da ist auch der Primar auf mich zugekommen, hat gemeint, ob das nicht was für mich wäre. Und mir hat es da so gut gefallen. Also sicher ein längerer Prozess, aber dann die Entscheidung, die ist eigentlich wirklich schnell gefallen. Und also ich kann mich erinnern, ich habe es der Familie am Tag nach dem Gespräch mit dem Chef gesagt, also das war so, du, ich mach das.
Jetzt hat der Papa schon sein Warum für diesen Beruf gesagt. Was ist es bei euch? Also Julian, du hast schon gesagt, du wolltest unbedingt auch was Handwerkliches, deshalb auch die Chirurgie.
Genau. Ja, also wie gesagt, dieser Entscheidungsprozess, welches Fach es schlussendlich wird, glaube ich, sind die wenigsten so, dass sie bereits zum Beginn des Studiums wissen, welches Fach jetzt genau, sondern da gibt es schon viele Komponenten, die dann dabei mitspielen, also vor allem auch das Team an dem Krankenhaus, an dem man arbeitet, ja, also das war für das, was mir am meisten zum Beispiel an der Chirurgie in Wels gefallen hat, ja, dass das ein extrem motivierendes, tolles Team ist, ja, und das reißt schon mit und das ist schon einer der ausschlagenden Punkte. Was vielleicht noch lustig zu erzählen ist, sowohl der Papa als auch ich haben nach dem Studium, ich glaube bei dir war es nach dem Turnus, gesagt, wir wären Gynäkologen. Also es war bei allen mal Gynäkologie sozusagen eins der Ziele. Ja. Wir zwei sind in eine andere Richtung gegangen und der Jüngste ist der es geschafft hat, kann man am Schluss sagen.
Spricht zusätzlich für mein Fach.
Ohne euch jetzt gut zu kennen, ihr seid so richtige Familienmenschen, oder? Kann ich das richtig analysieren nach dieser kurzen Zeit?
Muss ich antworten? Ja, doch, definitiv.
Ja, da stellt sich natürlich dann auch immer die Frage, wie familienfreundlich ist so ein Beruf? Hat sich das in den, das ist jetzt eher die Frage an den Papa, in den letzten 30 Jahren verändert? Ist der Beruf familienfreundlicher geworden oder ist es immer noch schwierig zu vereinbaren?
Also, wenn du mich jetzt fragst, ob er familienfreundlich ist, der Job, dann würde ich nicht sofort Ja sagen. So ehrlich müssen wir schon sein.
Also jeden Abend gab es keine gute Nachtgeschichte, oder?
Nein, ich war auch häufig nicht da, das muss man ja auch sagen. Und es sind viele Wochenenddienste, es sind Nachtdienste. Also, dass ich jetzt ein Vater war, der also sehr, sehr viel zu Hause war, das wäre gelogen. Das muss man ganz klar sagen. Aber das ist sicher besser geworden. Ich habe zuerst schon erwähnt, die Arbeitszeitgesetze haben diesen Job sicher familienfreundlicher gemacht. Der, der zu meiner Rechten sitzt, der Julian, weiß davon ja jetzt auch zu berichten. Er ist vor 3 Wochen Vater geworden. Ja.
Gratuliere.
Danke sehr.
Und
danke.
Er weiß jetzt auch, dass man schon nach einem erledigten Job eben auch gerne nach Hause fährt. Und da ist es natürlich schon sehr schön, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, dass man auch nach einem Dienst zum Beispiel wirklich nach Hause fahren kann. Das war früher definitiv nicht der Fall. Es ist auch heute noch so, man, die 2 Burschen müssen auch wirklich sehr viel arbeiten, sind ja beide noch beziehungsweise bis vor kurzem in Ausbildung gewesen. Und Ausbildung bedeutet halt einmal viel Arbeit. Ja, wenn wir uns wirklich gut entwickeln wollen in den jeweiligen Fächern, da braucht es Zeit und da braucht es auch viel Arbeit im Krankenhaus. Und das ist wahrscheinlich bei anderen Berufen auch so. Aber das ist, glaube ich, besonders für Mediziner prägend, dass sie also wirklich schon gerade in der Ausbildung einfach wirklich sehr viel Zeit im Spital verbringen sollten auch. Ja. Und das dann als familienfreundlich zu bezeichnen, ist nicht richtig.
Was wissen denn eigentlich die wenigsten vom Beruf des Arztes? Ihr habt das ja als Kinder schon mitbekommen, aber viele haben vielleicht nicht dieses konkrete Vorbild.
Was man sicher unterschätzt, das ist die bürokratische Arbeit. Und die wird immer mehr, ja, also die nimmt deutlich zu.
Ist da die KI noch keine Unterstützung?
Nein, also bis jetzt nicht. Was man da einfach sagen muss, ist einfach, es geht nicht nur um die Patienten, mit die man bestmöglich behandeln soll, sondern eben auch die Nachdokumentation über jeden Patienten, die wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und natürlich ehrlicherweise dann auch beim nächsten Patienten, wo man dann vielleicht dann wieder weniger Zeit hat, ja, weil man schon wieder in den OP muss, weil irgendwo ein Notfall ist, wo man hin muss. Ja. Von dem her ist schon die Bürokratie, glaube ich, das, was man am wenigsten sieht.
Was sind denn eurer Meinung nach die 3 wichtigsten Eigenschaften, die ein Arzt, ein guter Arzt haben sollte?
Soll man je eine nennen? Oder
gerne.
Ja. Also ich würde mal ganz oben hinsetzen, die soziale Kompetenz. Also die ist am allerwichtigsten im Umgang mit den Patientinnen, dass überhaupt ein Vertrauen aufgebaut werden kann, was natürlich für die Behandlung danach essentiell ist.
Und die wird bei der Aufnahmeprüfung, bei dem Test mittlerweile auch abgefragt?
Soweit ich weiß, ist das jetzt mit eingebaut, aber wie kann man soziale Kompetenz testen?
Das ist ein bisschen schwierig.
Also, es ist gut, dass eingebaut wird, aber das wirklich rauszufiltern, wer von den sozialen Eigenschaften am besten für den Beruf geeignet ist, wird wohl nicht funktionieren.
Das heißt, soziale Kompetenz mal als Punkt 1. Was sagt der Papa?
Da hat uns jetzt natürlich das Wesentliche schon einmal mit Punkt 1 weggenommen. Aber ich glaube auch, vielleicht das, was man mit dem man nicht rechnet, aber ich glaube, dass ein gewisses Selbstbewusstsein auch ganz wichtig ist. Ja? Man muss sich selbstbewusst sein, was man da macht. Und in vielen Aktionen muss man auch schnell und klar handeln und da muss man sich auch selbstbewusst sein, dass das das Richtige ist. Und wenn ich mich ständig selber in Frage stelle und die ganze Zeit unsicher bin, dann denke ich, ist das keine gute Voraussetzung für ärztliche Tätigkeiten. Also Selbstbewusstsein, denke ich, ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, den man mitbringen sollte.
Julian, hast du noch eine 3. Eigenschaft?
Ja, ich würde es so zusammenfassen, einfach diesen Hunger oder Motivation nach Weiterbildung. Ja, also ich glaube, das ist eins der zentralen Punkte, wie wir es erst schon besprochen haben, dass sich ständig was ändert, dass die Medizin ständig im Wandel ist. Es verbessern sich Medikamente, es verbessern sich die Tools, die uns zur Verfügung stehen, ja. Und ich glaube einfach, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, diesen Willen zu haben, sich weiterzubilden, selber weiterzuentwickeln, an sich selbst auch zu arbeiten, ja, sozusagen mit der Zeit zu gehen. Ja. Und ich glaube, das ist gerade in der Medizin eine ganz, ganz wichtige ja, ganz wichtiger Punkt.
Im Wandel ist nicht nur die Technik, sondern mit ihr auch die Patienten. Wie haben sich denn die verändert in den wieder 3 Jahrzehnten, gerade auch, wo es ja den Dr. Google gibt? Kommen die dann schon mit ganz anderen Erwartungen oder anderem Hintergrundwissen, zum Teil wahrscheinlich auch falsches Hintergrundwissen? Hat sich da was verändert?
Ja, klar, sich etwas verändert, muss man schon ganz ehrlich sagen. Es gibt kaum noch jemanden, der nicht seine eigene Erkrankung, wie du sagst, googelt und dann natürlich mit ein bisschen an Halbwissen dahermarschiert und vielleicht ganz falsche Erwartungen hat an uns. Und das ist schon manchmal gar nicht leicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Insgesamt würde ich jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass sich die Patienten massivst geändert haben. Ja? Wir reden doch trotzdem von kranken Menschen, die Hilfe wollen. Das war 1995 oder 92, so wie ich angefangen habe, das ist heute noch so. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, dass sie von uns Hilfe wollen und dass sie natürlich jetzt besser vorbereitet sind. Das ist klar. Ich würde aber jetzt gar nicht sagen, dass das so ein wichtiger Punkt ist, der uns so, oder der mich persönlich, es ist jetzt eine sehr persönliche Frage auch, der mich so wahnsinnig stört. Also es ist gut, dass wir mündige Patienten haben. Leicht ist es nicht geworden, aber spannender allemal.
Und gibt's da so ein paar Tipps oder eine Art Bedienungsanleitung, wie Patienten am besten in ein Arztgespräch reingehen?
Du meinst, wie ich in einen Patienten?
Na, also eigentlich Tipps für die Patienten, wenn man jetzt ein Gespräch hat. Wie würdet ihr euch wünschen, dass die Patienten da kommen?
Also ich denke mal, dass es für den Patienten ganz wichtig ist, er möchte wissen, um was es geht. Und er hat auch das Recht aus meiner Sicht, dass wir, soweit es uns möglich ist, auch Zeit mit ihm verbringen. Ja, das ist ja etwas, was immer schwieriger wird. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber er hat dieses Recht trotzdem. Es geht ja um was. Das ist ja nicht irgendwas. Ich bin, so wie es bei mir ist, ich bin also spezialisiert gewesen für Lungenkrebspatienten. Und das ist ja ein brutaler Einschnitt in sein Leben. Ja, das muss man sich schon einmal vorstellen. Und er hat ihm auch das Recht, dass er Zeit von mir einfordert. Und ich glaube, dass natürlich, wie du sagst, wie soll der Patient herangehen, dass er natürlich mit einer gewissen Höflichkeit herankommt. Ich glaube, das ist ja selbstverständlich. Und ich sage immer, Patient und Arzt bilden immer ein Team und die besprechen dann die Situation, wie sie ist, und können dann eben für die Zukunft die entsprechenden Maßnahmen gemeinsam festlegen.
Weil du sagst Höflichkeit, passiert es manchmal auch, dass man ist man natürlich in einer Ausnahmesituation, wenn man gerade so eine schwere Diagnose vielleicht bekommen hat, dass diese Höflichkeit dann nicht mehr so gegeben ist, der Respekt nicht da ist. Wie geht's dir dann damit um?
Also da darf ich eines sagen, also respektlos ist es ganz, ganz selten, dass Patienten sind. Ja. Also das habe ich jetzt auch nicht in den letzten Jahren gesehen. Ich höre es immer wieder, aber ich habe selber eigentlich nicht erlebt, dass Patienten mir gegenüber respektlos gegenüber sitzen. Das ist etwas, was eigentlich so nicht stimmt aus meiner Sicht. Also ich habe es zumindest nicht erlebt. Sie sind ein bisschen selbstbewusster vielleicht, weil sie eben ein bisschen mehr eingelesen sind. Aber das ist ja auch gut so. Aber dass sie aggressiv oder bösartig sind, also das würde ich jetzt nicht sehen, dass sich das geändert hat. Ich weiß nicht, was da meine Burschen da zu dem Thema noch sagen.
Ja, also ich würde schon sagen, dass man als Arzt auch die Verantwortung hat, der deeskalierende Part in dieser Situation zu sein. Ja. Und klar, es ist eine besondere Situation, es sind Unsicherheiten beim Patienten da, ohne Frage. Aber ich glaube schon, dass wenn man ein gewisses Maß an Deeskalation an den Tag bringt, dass man relativ rasch wieder ein Gesprächsklima findet, in dem man konstruktiv gemeinsam an einem Strang ziehen kann und wirklich den Patienten auch in seiner Situation abholen kann. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man Verständnis für den Patienten zeigt, ihn in seiner Situation abholt und dann mitnimmt in ein gemeinsames Ziel, das ich natürlich als Arzt auch vorgebe. Ja, also ich bin ja trotzdem der den weiteren Weg vorgibt, ja, und somit glaube ich, dass man damit schon den Patienten auch herunterbringen kann in Emotionen, die da sind, ja, aber sicher auch gemeinsam weiterkommt.
Dann reisen wir noch ganz kurz in die Zukunft. 2035. Worin wird sich ein Alltag in der Klinik dann vielleicht zu heute unterscheiden, denkt ihr? Also wird dann die KI als neuer Kollege längst eingezogen sein? Was würde das für die Ärzte, aber auch für die Patienten bedeuten? Und blickt ihr solchen Zukunftsszenarien eher mit Vorfreude oder eher kritisch entgegen?
Prinzipiell der ärztliche Beruf, der wird immer ein menschlicher Beruf bleiben. Ja. Also das ist immer der Aspekt, der ja ganz voransteht oder allen voransteht. Ich denke schon, dass die künstliche Intelligenz uns zunehmend betreffen und beziehungsweise auch unterstützen wird. Und ich denke, dass man die guten Sachen, dass man sich auf das ja durchaus freuen kann. Also wenn ich sagen würde, lachendes und weinendes Auge, dann denke ich, kann man sagen, eigentlich mehr lachendes. Weil es wird eine große Unterstützung sein in der Zukunft. Man muss wissen, wie man damit umgeht. Aber ja, es wird ein Wegbegleiter werden von uns.
Ich glaube auch, dass gerade in der Chirurgie zum Beispiel die Zukunft jetzt stattfindet. Ja, wir arbeiten mittlerweile mit Robotersystemen, die uns wirklich sehr gut unterstützen. Und glaube ich, da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die KI in diese Richtung weiterentwickelt wird und eine sehr, sehr gute Unterstützung sein wird, um den Patienten bestmöglich zu behandeln.
Wir haben schon über Google gesprochen. Jetzt gibt es nicht nur Google, sondern es gibt Social Media und alle möglichen Plattformen, wo Gerüchte, Mythen herumkursieren zu Gesundheitsthemen und eben auch zum Arztberuf. Ich habe euch ein paar solcher Mythen mitgebracht und ihr sagt mal bitte einfach ganz kurz, ist da was dran oder ist das völliger Blödsinn?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Der Arztberuf ist sicher vor Arbeitslosigkeit.
Würde ich als wahr bezeichnen. Ich kenne keinen arbeitslosen Arzt. Wer gerne arbeitet in diesem Beruf, wird eine Arbeit bekommen. Und wir brauchen viele junge, super motivierte Menschen. Und alle willkommen bei uns im Klinikum Wales. Da sehe ich also nicht, dass Ärzte bald arbeitslos sind.
Haben Sie eigentlich noch mehr Kinder oder die zwei Söhne?
Na, es reichen die.
Man muss hochbegabt sein, um Medizin studieren zu können.
Würde ich mit einem klaren Nein beantworten, sondern es geht wirklich vor allem um die Motivation eben, wie gesagt, zu lernen, was weiterzubringen, aber hochbegabt würde ich klar mit Nein beantworten.
Schaut sie eigentlich irgendwelche Krankenhausserien?
Nein.
Früher auch nicht.
Ja, schon. Also ich habe Scrubs sehr gerne gesehen, ja. Und zwangsweise dann im Studium auch Dr. House, ja, weil das von den Serien anscheinend die realistischste Serie ist.
Okay, das beantwortet eh schon meine Frage, wie realistisch, dass die so einen Krankenhausalltag wiedergibt, solche Serien wie Grey's Anatomy, Scrubs, wie du sagst.
Also wie gesagt, wir haben das im Studium wirklich auch behandelt, Dr. House-Folgen mit dazugehörigen Internisten, Radiologen, Chirurgen, die sozusagen die Serie oder die Folge immer wieder pausiert haben und mit uns Studenten dann sozusagen interaktiver das besprochen haben. Und wie gesagt, da ist man schon auf den Punkt gekommen, dass das am nächsten, zumindest von den Krankheitsbildern und von dem Weg von sozusagen dem Patienten, der zum Dr. House kommt, bis hin zur Diagnose am realistischsten.
Da wollte ich einhaken, weil hast du den Dr. House schon mal diktieren gesehen, beziehungsweise den ganzen bürokratischen Kram abarbeiten? Sieht man dann wieder nicht. Also am Ende vom Tage werden wohl überall so gewisse Wahrheiten dabei sein, aber es ist Hollywood.
Viele Ärzte sind selbst schlechte Patienten.
Ja, kann ich von mir selbst bestätigen. Ich habe seit Winter habe ich eine Achillessehnenentzündung und war noch nicht bei einem Kollegen.
Warum ist das so?
Schwer zu beantworten. Man glaubt, ja, man Hatte das ausreichende Wissen, um es selbst zu behandeln, ja. Warum es wirklich so ist, ist eigentlich, ja.
Ich glaube, der Patrick hat schon genug gegoogelt und.
Also, du brauchst beim Dr. Google.
Nein, ChatGPT ist das Neue.
Der letzte Mythos. Ärzte verdienen sehr gut.
Ich glaube, man muss einmal sehen, was Ärzte arbeiten. Ich kann das jetzt natürlich vom Klinikum sagen und man muss sehen, wie viele Stunden wir im Spital stehen. Ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass Ärzte schlecht verdienen, sie verdienen fair.
Dann sind wir schon ganz am Ende und jetzt bitte ich euch noch um ein Rezept. Und zwar, was ratet ihr all jenen, die sich für eine Karriere im Gesundheitswesen interessieren?
Das Rezept.
Also wir benötigen ganz dringend Leute für den Pflegeberuf. Wir werden immer Leute für den Arztberuf natürlich und Ärztinnenberuf benötigen. Das ist keine Frage. Und wir sollten da wirklich sehr viele Ideen schleunigst bekommen, wie wir diese Leute zu uns ins Klinikum oder in den ganzen anderen Kliniken in Österreich ziehen können, weil das ist wirklich ein Riesenproblem. Wir haben ein Pflegeproblem. Ich glaube, dass sich die meisten Menschen noch immer nicht bewusst sind, wie groß dieses Problem ist, weil wir das noch immer kaschiert haben mit mehr Arbeit, mit Einsatz. Ein großes Lob hier gleich auch an die Pflege, das muss man ganz klar sagen, die wirklich oft nicht personell gut aufgestellt sind und trotzdem traumhaft gute Arbeit vollrichten. Das muss man schon einmal auch unterstreichen. Und es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir uns überlegen, dass wir diesen Beruf, damit sind wir auch wieder am Beginn des Gesprächs, vielleicht noch familienfreundlicher machen können, dass Frauen und Männer gleichermaßen, braucht zwei Geschlechter in diesem Beruf, dass der Wille da ist, im Pflege, im medizinischen Beruf wieder vermehrt Fuß zu fassen. Ganz ein wichtiger Punkt und ja, da sind auch sehr viele Dinge, glaube ich, gerade in Arbeit, nicht von mir, sondern da gibt es im Hintergrund Leute, die daran arbeiten, dass sie den Beruf noch attraktiver machen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Menschen, die im Klinikum arbeiten.
Das ist ein guter Aufruf, mit dem wir jetzt abschließen. Vielen, vielen Dank an euch alle drei. Und ich glaube schon, so wie ihr das erzählt habt, trotz Bürokratie und allem, dass man da schon wirklich auch Lust drauf bekommen kann, diesen Beruf auszuüben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke sehr.
Danke.
Thank you.